SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem 39. SkyTail Podcast, bei dem sich erneut wieder alles um die IT-Sicherheit und die Sicherheit im Netz dreht und darum, was Sie selber tun können, um Ihr digitales Leben noch ein wenig sicherer zu machen. Unser großes Thema ist heute die Mobile Security. Was müssen Sie beim Umgang mit Ihrem Smartphone alles beachten? Wo lauern da die größten Fallen? Was verbirgt sich hinter dem Kürzel MDM? Das klären wir alles im Laufe der nächsten gut 20 Minuten. Außerdem reden wir noch über den blauen Twitter-Haken und was Hacker damit zu tun haben. Bei mir in unserem Podcast-Studio ist wie immer Max Siegler, seines Zeichens gefragter IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, lass uns doch gleich mit unserem Hauptthema des heutigen Podcasts durchstarten, der Mobile Security. Laut Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien gibt es 62,6 Millionen Smartphone-Nutzer in Deutschland, die zusammen über 160 Millionen Mobilfunkanschlüsse haben. Knapp 90% aller Deutschen ab 14 Jahren besitzen ein Handy, fast jeder Deutsche unter 50 Jahren nutzt eines, selbst bei den über 70-Jährigen sind es noch 68%. Kann ich bestätigen, meine Schwiegermutter hat auch eins und die ist 82 und auf deren Instagram-Account ist mehr los als auf meinem. Und auch das noch, das Smartphone ist die meistgenutzte Spieleplattform hierzulande. Max, bei diesem Grad von Beliebtheit und Verbreitung müsste das Smartphone doch inzwischen auch ein beliebtes Ziel bzw. Werkzeug für Hacker sein, oder?
Mobile Security.
Na klar, auf jeden Fall. Nicht nur, dass Smartphones jetzt vermehrt für Denial-of-Service-Attacken genutzt werden, sondern es wird auch über infizierte Apps in offiziellen App-Stores oft geredet und auch da passiert so einiges. Smartphones sind anders als bei stationären PCs auch anfällig für Diebstahl oder Verlust, aber eben auch für unsichere WLAN-Netzwerke, weil ich meine, ein Smartphone ändert ja ständig seinen Standort und ja, verlässt damit eben auch das einigermaßen sichere Unternehmensnetzwerk.
Okay, wie kann ich mein Smartphone vor einem unbefugten Zugriff schützen? Also gesetzt der Fall, ich lasse das zum Beispiel in einem Restaurant liegen oder verliere es in der Bahn oder was auch immer. Was muss ich machen, damit ein unehrlicher Finder nicht Zugriff darauf bekommt?
Ja, vielleicht sollte man erstmal mit den Basics anfangen. Also so Dinge wie Bildschirmsperre, dass eben ein PIN-Code beim Starten des Gerätes abgefragt wird. Und dass man voreingestellte Codes eben auch durch eigene ersetzt. Also nicht unbedingt jetzt 1111 oder eben 1234, sondern ein bisschen was Komplexeres, vielleicht sogar auch 6 Ziffern. Alternativ dazu, Mustersperre ist eigentlich auch eine ganz gute Idee, hat aber ein paar Nachteile. Zum einen hinterlässt man gerne so verräterische Wisch- oder Tippspuren auf dem Display. Zum anderen, das habe ich jetzt eigentlich auch schon viel bei Freunden gesehen oder eben auch bei Geschäftspartnern, dass diese Eingabe wirklich nicht abgedeckt wird dabei. Das ist das eine Problem.
Ja.
Und das andere ist natürlich auch, dass einfache Gesten gewählt werden. Also manchmal oder maximal ein Knick, der eingebaut wird bei dieser Geste. Oder vielleicht auch 2 Knicke, aber dann ist auch wirklich gut damit.
Ich habe auch mal gelesen, dass 80% aller Entsperrmuster in der Bildschirmmitte beginnen und sind daher oft recht leicht nachzuvollziehen, gerade zusammen mit den Wischspuren. Und wer sich jetzt gerade ertappt fühlt, richtig. Max, sind da nicht biometrische Entsperrmethoden wie Fingerabdruck, Iris-Scanner oder Gesichtserkennung dann die bessere Methode?
Ja, es hängt natürlich wie immer stark von meinem Passwort, von der Wischgeste und dem Umgang damit ab.
Ja.
Gegen Fingerabdrücke gab es zum Beispiel immer mal wieder Angriffe mit kopierten Fingerabdrücken, also mit irgendwelchen Gummiattrappen. Bei Gesichtserkennung gab es auch ähnliche Angriffe, zum Beispiel mit Fotos von dir. Da sind aber ehrlich gesagt die Algorithmen mittlerweile deutlich besser geworden.
Ja, aber zum Beispiel, wenn du jetzt in der U-Bahn einschläfst und jemand angelt sich dein Smartphone aus der Tasche und hält es dir vors Gesicht, dann ist es auch schon wieder entsperrt. Also das hat ja alles Vor- und Nachteile.
Ja, da hast du recht. Das wäre natürlich ein Angriff. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass du irgendwann die Augen aufmachst, weil sonst funktioniert das Ganze nicht so einfach mit dem vors Gesicht halten, solange die zu sind. Naja, es gibt aber noch ein paar weitere Nachteile. Man muss natürlich auch nachbessern bei der Gesichtserkennung, wenn man zum Beispiel eine neue Brille hat, eine neue Frisur oder ein Bart. Außerdem funktioniert Gesichtserkennung nicht im Dunkeln.
Also.
So oder so. Also, was ich wichtig finde, ist, wie bei anderen Zugängen auch, dass man nicht nur mit einem einzigen Faktor, also mit nur einem Fingerabdruck, das Handy entsperren kann, dann Zugriff auf die Banking-App hat und dann zusätzlich noch die TAN-Freigabe auslösen kann. Also mindestens eins davon sollte möglichst noch ein zweiter Faktor, also zum Beispiel irgendwie eine PIN-Nummer sein.
Ist es denn jetzt theoretisch auch möglich, per Brute Force, also durch Ausprobieren aller Möglichkeiten, an diesen vierstelligen Startpin zu kommen? Also ich hatte früher mal als Kind ein Zahlenschloss am Fahrrad gehabt und das habe ich dann einfach geknackt, weil ich die Nummer vergessen hatte und ich habe einfach alle 10.000 Möglichkeiten durchprobiert. Ich meine, als Kind hat man ja Zeit.
Oh, so ganz einfach mal eben, meinst du?
Ja.
Ja, bei Smartphones ist das natürlich anders. Sie werden üblicherweise nach einigen Versuchen für eine Weile gesperrt. Das ist dann ziemlich umständlich und langwierig. Es gibt zwar hin und wieder auch Sicherheitslücken für Offline-Angriffe, sodass man das dann automatisiert durchtesten kann. Aber das erfordert natürlich einen deutlich höheren Aufwand. Und in der Regel ist man durch Erhöhen auf 6 Ziffern auch auf der sicheren Seite.
Okay, gesetzt der Fall, jemand hat nun blöderweise doch Zugriff auf mein Smartphone erhalten. Hat er damit dann auch Zugriff auf alle meine Passwörter, die ich beispielsweise in Google automatisch habe speichern lassen? Und wenn ja, was kann ich dagegen tun?
Theoretisch schon, ja. Also man öffnet den Browser und man kann auf die Passwörter zugreifen, die lokal gespeichert sind.
Mhm.
Aber die sind nochmal mit dem Gerätepasswort oder einem Fingerabdruck gesichert. Also wenn du die wirklich im Klartext sehen möchtest.
Ja.
Also, naja gut, wenn man schon einmal drumherum gekommen ist, schafft man das dann hier vielleicht auch nochmal.
Mhm.
Also schlimmer noch fände ich in dem Fall, beziehungsweise in dieser Kombination, der Zugriff auf die Zwei-Faktor-Authentisierung. Mit Bestätigung per E-Mail oder eben per Authenticator-App.
Das ist übel.
Das hätte der Finder ja dann auch im Zugriff. Also selbst ohne direkten Zugriff auf die Passwörter könnte man ja dann auch ein neues Passwort per E-Mail anfordern und direkt in der E-Mail-App abrufen.
Mhm.
Also bei Android-Geräten kann man zum Beispiel aus der Ferne, kann man sich aus Google abmelden, dann besteht kein Zugriff mehr auf die Passwörter. Gut, das Problem mit den E-Mails hast du immer noch. Besser wäre also eine komplette Sperrung des Handys über das Google-Konto oder eben auch über das Apple-Konto, da geht das ganz genauso.
Und der unehrliche Finder hätte ja dann auch Zugriff auf mein mobiles Online-Banking oder mein PayPal-Konto und könnte sich da einfach bedienen, ne?
Ja, deswegen ist es so wichtig, dass man bei Finanz-Apps die Passwörter nie automatisch vorausfüllt. Und dann kommen die halt eben auch nicht in die Google-Passwortliste oder in die Browser-Passwortliste.
Mhm.
Möglichst, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich mit einer extra PIN oder mit einem extra Passwort sichern. Und so, dass man wirklich die Kombination hat aus Fingerabdruck oder Gesicht und PIN. Und nicht einfach so den Durchmarsch macht, mit einem Fingerabdruck ist man dann durch und kann direkt auf alles zugreifen.
Aber das ist ja auch noch lange nicht alles, woran sich dann Hacker bedienen könnten auf dem Handy, ne?
Gut, es entstehen natürlich eine ganze Menge an temporären Anwendungsdaten im Cache oder im lokalen Speicher. Also irgendwelche Miniaturansichten oder Schnappschüsse der laufenden Anwendungen, die dann wirklich auch versehentlich sensible Informationen speichern oder enthalten können.
Ja.
Auch in Browser-Cookies oder Absturzberichten, Einstellungsdateien, Webcache-Inhalten können sich dann wirklich sensible Informationen befinden. Die sind ja dann meistens unverschlüsselt und auch relativ leicht lesbar und auszulesen.
Hm.
Also wenn man Debugging- oder Entwicklertools hat und dort einsetzen kann und schon Zugriff auf das Gerät hat, dann kann man zum Beispiel mit der ADB, der Android Debug Bridge oder iExplorer, PLUtil für iOS, da kann man schon einiges machen und auslesen. Aber dafür brauchst du halt eben auch Zugriff auf das Gerät.
Also die Situation kennt ja sicher jeder. Du suchst hektisch alle Taschen ab und du stellst fest, scheiße, das Handy ist weg. Also schlagartig geht der Puls dann auf 180 und meist findet man das ja dann irgendwo wieder nach ein paar Schreckminuten, irgendwo unterm Sofa oder im Handschuhfach oder was ich wo. Aber was mache ich, wenn das Ding nun wirklich weg ist, außer Baldrian schlucken?
Wichtigste, wie so oft, erstmal Ruhe bewahren. Also es gibt doch einige Möglichkeiten, wenn man denn vorgesorgt hat. Zum Beispiel, dass man das Smartphone aus der Ferne wirklich sperrt.
Mhm.
Man kann Android-Geräte, wie gerade schon gesagt, aus Google abmelden, wie schon erwähnt. Man kann das Smartphone tracken, also Find My Mobile heißt das zum Beispiel.
Ja.
Oder man kann vorab auch einstellen, dass das Handy den letzten Standort immer noch sendet, wenn zum Beispiel die Akkuladung irgendwie einen gewissen Schwellenwert unterschreitet. Ne, ist dafür eigentlich wichtig, wenn du es irgendwo verloren hast und dann liegt es da tagelang und wochenlang und du findest es nicht wieder, dann hilft es auf jeden Fall, dass man weiß, wo es so ungefähr gewesen war, bevor es dann die Batterie komplett verloren hat.
Ja.
Ja, man kann mittlerweile auch Nachrichten für den Finder einblenden und darauf hoffen, dass der sich dann irgendwo meldet, vielleicht bei irgendeiner anderen Telefonnummer. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann, wie schon gesagt, alle Daten auf dem Smartphone wirklich aus der Ferne löschen.
Mhm.
Also keine Panik bekommen, aber schnell reagieren sollte man natürlich trotzdem.
Naja, da bin ich ja etwas beruhigt. Aber nochmal zurück zum Online-Banking. Wie sicher ist das denn generell auf dem Smartphone? Und wie sicher ist das, wenn ich das im öffentlichen Hotspot nutze?
Wichtig ist halt beim Online-Banking, wie gerade schon gesagt, dass man versucht, das möglichst auch zu trennen in Passwörter und Fingerabdruck-Authentisierung, dass man zumindest dann zwei Faktoren hat. Mhm. In den öffentlichen Hotspots ist eigentlich heutzutage weniger das Problem, das direkte Mitlesen. Es ist ja eigentlich, sollte man sagen, alles heutzutage verschlüsselt. Das heißt, auch wenn du im offenen Hotspot bist, ist es zumindest auf der Applikationsebene nochmal verschlüsselt. Das Problem ist eigentlich eher, dass DNS-Spoofing betrieben wird. Das heißt, du stellst eine Anfrage nach sparkasse.de und du bekommst eine falsche IP-Adresse zurück. Und dann meldest du dich bei der eigentlich falschen Seite an, die dann vielleicht genauso aussieht, aber einfach nur nachgemacht ist. Mhm. Eigentlich, muss man auch hier wieder sagen, sollten das alle Apps im Griff haben und das erkennen. Aber es gibt natürlich immer wieder Ausreißer, die das eben vergessen.
Ja.
Naja, wichtig ist eigentlich halt, wie du schon sagtest, die Banking-Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen runterladen, immer die aktuellste Version der App nutzen, damit auch Sicherheitslücken geschlossen sind und das Betriebssystem der Smartphones immer auf dem neuesten Stand halten. Am besten mit Auto-Updates, damit man dann tatsächlich auch von den Patches und Sicherheitsupdates profitiert.
Das heißt also, ich muss meine Banking-Software wirklich nur aus vertrauenswürdigen Quellen runterladen, nicht irgendwo, wo ich gar nicht weiß, wo die herkommen.
Auf jeden Fall. Es gibt auch ein paar weitere Punkte, wie zum Beispiel, man sollte kein geroutetes Mobile-Gerät zum Mobile-Banking nutzen. Also geroutet ist ja dann letztendlich, dass man die Sicherheitsmechanismen von Google oder Apple entfernt und dann die Möglichkeit hat, eigene Software drauf zu installieren auf den Systemen.
Ja.
Damit verliert man leider auch einige Sicherheitsmechanismen. Und was man noch zusätzlich machen kann, Verbindungen wie Bluetooth, NFC oder WLAN halt nur dann aktivieren, wenn es auch wirklich gebraucht wird, sodass man dann wirklich seine Angriffsfläche ein bisschen verringert und es den Angreifern etwas erschwert, eine Verbindung zum Mobilgerät aufzubauen. Und man spart auch gleichzeitig noch ein bisschen Akku.
Oh ja. Und beim Tethering, also beim Aufbau eines eigenen Hotspots mit dem Smartphone, sollte man auch immer unbedingt ein gutes Passwort verwenden und nicht 1, 2, 3, 4, weil es so schön leicht ist für die anderen, die mal eben eingeladen werden.
Ja, wir haben ja schon oft über Passwörter gesprochen. Natürlich gilt das hier auch weiterhin. Das wird ja mittlerweile auch automatisiert von den Handys schon vorgeschlagen, wenn man so einen Access Point aktiviert. Man darf es halt nicht nachträglich auf 1, 2, 3, 4 ändern.
Womit ich ja auch gleich beim nächsten Punkt wäre, können sich Angreifer von außen in mein Smartphone so einfach einhacken und wenn ja, wie?
Direkt aufs Handy hacken ist eigentlich gar nicht so leicht und manchmal auch gar nicht nötig. Also häufiger ist sogenanntes SIM-Swapping, wo jemand in deinem Namen dann eine neue SIM-Karte beim Provider beantragt. Oh. Dann gehen am Ende alle Anrufe und SMS mit Token-Codes an die neue Karte, also an irgendein fremdes Telefon. Auf jeden Fall nicht an deins.
Wie machen die das denn? Rufen die dann beim Provider an und sagen, ich habe meine Karte verloren?
Richtig, ja. Und beim Provider wird ja dann häufig einfach nachgefragt, wer sind sie denn, wo wohnen sie denn, Geburtsdatum. Also alles so Daten, die man sowieso irgendwo herbekommen kann heutzutage.
Ja.
Und solange man dann keinen persönlichen Code vereinbart hat, also das gibt es zum Beispiel bei einigen Anbietern, 1&1 macht das beispielsweise,
ja,
bei einer persönlichen Telefon-PIN für Anrufe. Solange man sowas nicht hat, ist man da ein bisschen aufgeschmissen.
Ja.
Also so oder so ist es natürlich dann wichtig und auch extrem hilfreich, wenn man versucht, seine Mobilnummer wirklich nicht überall im Netz auszubreiten oder zu hinterlegen.
Also das kann ich wirklich bestätigen. Ich hatte meine mal bei Facebook hinterlegt. Da war irgendwie, hinterlegen Sie Ihre Mobilfunknummer als Sicherheitsnummer. Und wirklich am nächsten Tag schon hatte ich jede Menge Werbe-SMS bekommen. Also ich bin ganz sicher, dass Facebook meine Mobilfunknummer verkauft hat. Ich kann es nicht beweisen, aber das kann kein Zufall gewesen sein. Aber weiter, wie kann ein Handy noch geknackt werden?
Man könnte zum Beispiel Spyware drauf installieren auf deinem Handy. Also wenn das irgendwo unbeaufsichtigt herumliegt, das kann dann deine Telefonaktivitäten überwachen, das kann deinen Standort abgreifen, SMS, Nachrichten, Keylogger installieren, kann Kamerabilder übertragen und so weiter. Aber dafür bräuchte man natürlich auch mal eben zwischendurch Zugriff auf dein Handy. Also wenn es irgendwo liegt und du gehst schnell einen Kaffee holen oder was auch immer und es ist nicht gesperrt. Es gibt aber auch so genügend Tracking-Apps im App Store, mit denen man naja, vielleicht nicht all diese Dinge machen kann, aber zumindest einiges davon.
Der Einsatz von sogenannten Spy-Apps ist zwar bei uns verboten, aber die gibt's trotzdem überall frei im Netz. Ich habe mal nachgeschaut. Angeblich, um ihr Kind zu schützen. Naja, wer es glaubt. Max, was gibt's noch?
Es gibt natürlich im WLAN-Bereich noch diese klassischen Evil-Twin-Netzwerke. Das heißt, jemand baut einen Access Point auf und nennt den beispielsweise Telekom oder Hotel XY, wo du vielleicht auch schon mal warst. Dein Handy sucht ja auch aktiv nach diesen Netzen oder nach dem Namen deines Heimnetzes. Mhm. Und wenn es das dann findet, verbindet es sich damit dann eben auch automatisch. Aber gut, dann sind wir natürlich wieder bei dem Punkt von eben mit den öffentlichen Hotspots und dem DNS-Spoofing. Mhm. Ein anderer Punkt wären so Malware-verseuchte Downloads, die man dann irgendwie unterjubeln kann. Aber wie gesagt, heutzutage ist das gar nicht mehr so einfach möglich, weil die Browser und auch die Apps auch schon eine gute Zertifikatsprüfung dann eigentlich machen, sodass man eigentlich wissen sollte, mit wem man gerade redet auf der anderen Seite.
Aber gerade diese mit Malware verseuchten Downloads und die Apps, die gibt es ja inzwischen nicht nur aus vielichtigen Quellen, weshalb man diese ja wirklich unbedingt meiden sollte, sondern eben auch aus offiziellen App-Stores, das liest man ja immer wieder. Und ich hatte letztens auch gelesen, dass 67% aller bösartigen Apps aus dem Google Play Store stammen. Wie kann sowas passieren?
Da gibt es so einige Möglichkeiten und das rutscht halt einfach immer wieder durchs Raster, ne? Bei einigen Millionen Apps, die jetzt da draußen unterwegs sind, ist es auch nicht mehr möglich, sämtliche Updates, die vielleicht auch täglich passieren, in aller Tiefe umgehend zu prüfen. Und gerade wenn dann irgendwo Code nochmal nachgeladen wird von irgendwo außerhalb, ist sowas dann möglicherweise auch noch drin, bis es halt jemand entdeckt und meldet.
Das heißt, die laden erstmal eine ganz normale App hoch und hinterher durch ein Update laden sie die Malware nach und das rutscht dann bei Google durch, ne?
Genau, so ist das denkbar.
Und dann ist ja auch noch das Smishing, also Social Engineering Angriffe per SMS.
Smishing, ich weiß gar nicht, ich meine, wir hätten im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Smishing hat eigentlich als Ziel, dich mit einer Geschichte auf eine manipulierte Webseite zu locken oder dich zum Download von irgendwelchen Apps zu motivieren. Manchmal werden dann auch gezielte Exploits genutzt, also wirklich Sicherheitslücken in deinem Android oder Apple iPhone ausgenutzt, die dann eben dazu führen, dass Code ausgeführt werden kann. So oder so sollte man sich merken, von irgendwelchen unbekannten Nummern, selbst wenn man da SMS bekommt, sollte man niemals auf Links klicken.
Woran erkenne ich denn jetzt, dass mein Smartphone gehackt worden ist?
Das sind so einzelne Indizien, die man da sammeln kann, ne? Also erhöhter Akkuverbrauch, hoher Datenverbrauch, das Handy läuft sehr langsam, macht sich vielleicht selbstständig, der Bildschirm schaltet sich ein oder und so weiter. Das sind so kleine Auffälligkeiten, auf die man dann achten könnte.
Was können Hacker denn alles noch so anrichten, wenn sie Zugriff auf mein Smartphone haben? Ich meine, außer Passwort klauen und Zugriff auf meine Apps bekommen.
Ach, eine ganze Menge, ne? Wir hatten ja eben schon gesagt, einmal das Smartphone für Distributed Denial of Service Attacken nutzen. Also um wirklich jemand anders anzugreifen oder andere Webseiten anzugreifen. Mhm. Spionage per Kamera, Mikrofon, GPS, die Daten für Phishing-Angriffe nutzen oder das Schlimmste eigentlich, Identitätsdiebstahl, weil sie haben dann am Ende Zugriff auf deine E-Mails, auf deine persönlichen Daten, auf deine Kontakte, auf deine Historie, was du mit wem gesprochen hast und können natürlich sehr schnell versuchen, dich auch nachzumachen.
Und auch meine Bekannten, ne? Wenn sie zum Beispiel meine WhatsApp-Nachrichten lesen können, dann können sie die ja anschreiben und denen sagen, ich bin jemand anders, also ich bin der, von dem sie das Handy geklaut haben und von denen auch noch was abziehen.
Ja, das könnte man als nächstes dann auch noch machen, als Folgeangriffe.
Aber wir wollen ja niemanden auf Ideen bringen. Macht es denn dann Sinn, einen Virenscanner auf dem Handy zu installieren? Also auf dem PC ist das ja eigentlich Standard, aber auch auf dem Smartphone?
Leider haben die häufig gar keinen kompletten Zugriff auf das Betriebssystem. Und können dann wirklich nur sehr eingeschränkt erkennen, ob sich Viren auf dem Handy eingenistet haben. Das hängt unter anderem mit dem Sicherheitskonzept zusammen, dass die Apps untereinander wirklich abgeschottet sind und nicht auf andere Speicherbereiche zugreifen können.
Man liest ja immer wieder, mit dieser App machen sie ihr Handy sicher. Das ist also dann eigentlich Quatsch.
Das ist halt sehr eingeschränkt, sage ich mal, solange es nicht wirklich vom Betriebssystem selbst kommt.
Es macht das Handy also ein bisschen sicherer, aber auf keinen Fall so sicher, wie es beim PC der Fall ist.
Genau. Beim PC gibt es ja auch die Möglichkeiten, wirklich vom Betriebssystem, also von Microsoft beispielsweise, irgendwo einen Virenscanner zu haben oder eben auch andere Virenscanner, die sich wirklich auf den untersten Ebenen sowohl als Treiber irgendwo dazwischen hängen können beim Zugriff irgendwo auf die Festplatte oder halt eben sogar in die Firmware unten drunter, dann den ganzen Bootvorgang noch überwachen können.
Das ist jetzt vielleicht eine Amateurfrage, aber lohnt es sich denn intern, die Daten auf meinem Handy irgendwie zu verschlüsseln? Beziehungsweise geht das überhaupt?
Klar, also der Speicher ist in der Regel verschlüsselt. Das passiert dann oder wird über deinen PIN-Code entschlüsselt oder eben auch über deine Gesichtserkennung. Damit ist dann wiederum der Code verschlüsselt.
Okay.
Man kann auch die SD-Karte verschlüsseln, sofern man da irgendwie einen SD-Karten-Slot hat, weil die ist ja auch viel schneller mal eben geklaut, als dass man irgendwie die PIN deines Smartphones errät. Also das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man eine SD-Karte hat und da Daten drauf schiebt, sollte man die definitiv verschlüsseln.
Das heißt, wenn die SD-Karte verschlüsselt ist und jemand bekommt die in die Finger, dann kann der zum Beispiel nicht meine Fotos auslesen oder die sich anschauen.
Richtig, genau.
All das bis jetzt Gesagte gilt ja für private Smartphones. Für Smartphones, die auch dienstlich genutzt werden, gilt das natürlich auch. Darüber hinaus gibt es aber auch weitere strengere Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen.
Klar, strengere Maßnahmen sind dann natürlich nötig, weil die Zahl der Smartphones und damit auch die Angriffsfläche viel höher ist für ein Unternehmen. Außerdem darf man ja auch nicht vergessen, es geht um eine Menge an potenzieller Beute für Angreifer. Also Unternehmen lohnen sich eigentlich viel mehr als Ziel, natürlich als Privatpersonen. Wenn man jetzt so ein Unternehmenshandy verliert, hätte man potenziell Zugang zum Firmennetzwerk. Es könnten auch interne Passwörter drauf sein.
Ja.
Und mal abgesehen davon wäre so ein Angriff für die Firma natürlich auch ein riesiges Skandalthema oder vielleicht auch sogar ein Problem mit dem Datenschutz. Das hätte auch finanziell riesige Folgen noch nach sich, jetzt mal abgesehen von dem direkten Schaden. Ja, deswegen wird in Firmen eigentlich in der Regel eine Softwarelösung eingesetzt, MDM genannt. Die Frage hatten wir ja zu Beginn. Also Mobile Device Management. Damit hat man dann die Möglichkeit, Smartphones und Tablets einzuschränken, zu überwachen, so ein bisschen fernzulöschen. Also quasi eine zentrale Verwaltungssoftware für Unternehmen. Kannst du auch sagen, welche Apps dürfen installiert werden, welche Daten, wer hat Zugriff, Passwort-Policies einstellen und solche Dinge eben auch.
Ja, auf Firmenhandys ist ja zum Beispiel auch WhatsApp nicht gerne gesehen, ne?
Ja, das hat in der Regel datenschutzrechtliche Gründe, warum das dann nicht gern gesehen ist. Da gibt es dann andere Messenger, die dann empfohlen werden oder die dann eingesetzt werden. Zum Beispiel Threema, Signal wird häufig auch eingesetzt. Aber tatsächlich wird sowas dann über MDM-Lösungen verboten.
Max, zum Abschluss unseres Mobile Security Specials die Frage, was muss ich beachten, wenn ich mein Smartphone jetzt verkaufe? Einfach alles löschen und gut?
Ja, aus eigenem Interesse solltest du natürlich die Daten vorher sichern und ein Backup erstellen. In welcher Form auch immer oder zumindest die Fotos runterziehen. Ich denke, da denkt auch jeder dran. Das Wichtigste ist dann eigentlich als nächster Schritt, dass man alles auf Werkseinstellungen zurücksetzt, damit wirklich auch alle Daten vom Gerät gelöscht werden. Und nicht vergessen, die Speicherkarte und eben auch die SIM-Karte mit rauszunehmen, bevor man es denn verkauft.
Ja, das könnte mir passieren, sowas zu vergessen, also so vergesslich wie ich bin. Bevor wir aber zum Ende unseres heutigen SkyTel-Podcasts kommen, eben noch eine recht aktuelle Warnung und die betrifft den blauen Twitter-Haken, um den es in den letzten Tagen und Wochen ja viel Aufregung gab, was sich auch Hacker zunutze gemacht haben, die ja immer ganz auf der Höhe der Zeit sind.
Der Haken mit dem Haken.
Ja, es gab ja viele Diskussionen um diesen blauen Haken bei Twitter. Der soll also erstmal nachweisen, dass man ein verifizierter Nutzer ist, dass der Account also tatsächlich mit der namensgebenden Person oder mit dem Unternehmen zusammenhängt, was allerdings seitens Twitter auch nicht unbedingt in allen Fällen so wirklich sauber überprüft wird. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls soll dieser blaue Haken künftig Geld kosten, also $8 monatlich. Da gab es ja auch nochmal Proteste und dann haben sie es auf $8 gesenkt. Kriminelle haben sich jetzt auf diesen Zug drangehängt und drängen nun die Inhaber dieser blauen Haken, die es ja vorher auch schon gab, als sie noch kostenfrei waren. Die werden also dazu gedrängt, in E-Mails schnell zu bezahlen, da sonst das Konto gesperrt würde oder dieser blaue Haken entfernt würde. Und versandt wurden die E-Mails in der Vergangenheit meist über gehackte Webseiten. Und wenn man dem Link folgt, landet man natürlich auf einer gefälschten Webseite. Man soll dort seinen Twitter-Namen, sein Passwort eingeben.
Ja.
Dann wird manchmal sogar noch ein falscher Code für die Zwei-Faktor-Authentisierung verschickt. Und dadurch sieht die ganze Sache natürlich noch echter aus. Und ja, damit haben sie deine Zugangsdaten und haben deinen Account kompromittiert, was gerade für Promis natürlich mehr als ärgerlich ist. Und dann können die Kriminellen natürlich in dem Namen der Promis Nachrichten verschicken oder eben halt die Accounts weiter verscherbeln. Ist auch lukratives Geschäft.
Sollten Sie also prominent sein oder auch nicht und eine Zahlungsaufforderung erhalten haben, die angeblich von Twitter stammt, entspannen Sie sich und klicken auf keinen Fall den enthaltenen Link an. Und da Twitter momentan ja eh dabei ist, sich selber zu demontieren und StudiVZ und Co. in die digitalen Jagdgründe zu folgen droht, hat sich das Thema blauer Haken bald vielleicht ohnehin erledigt. Sie können sich ja schon mal nach einer Alternative umschauen. Mastodon wird gerade übrigens als heißer Tipp gehandelt. Und mit diesem Ratschlag beenden wir den 39. Skytale-Podcast. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine Erklärungen und Infos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
Skytale. Online-Akademie für IT-Sicherheit.